Hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge von Asyl im Dialog, dem Podcast der Refugee Law Clinics Deutschland. Ich bin Viktoria Lies und ich spreche hier mit ExpertInnen, die sich im Asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bereich engagieren. Ich bin jetzt seit einem Monat zugelassene Rechtsanwältin und für mich ist spätestens seit dem Referendariat klar gewesen, dass ich als Anwältin arbeiten möchte im Migrationsrecht. Aber noch und nöcher musste ich mir die Frage stellen, wie geht man dabei eigentlich vor? Was ist zu beachten? Und vor allem eine Frage, mit der ich immer wieder konfrontiert werde, wie will man damit überhaupt Geld verdienen? Und weil ich dachte, das könnte vielleicht sogar auch mehr Menschen als nur mich interessieren, habe ich heute eine Anwältin eingeladen, die schon seit 2010 das tut, was mir nun bevorsteht. Ein alter Hase quasi, der sich auch ein bisschen Gedanken um den Nachwuchs macht. Wie ihr Arbeitsalltag als Migrationsrechtsanwältin aussieht und wieso der oft so unberechenbar ist, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Ich spreche heute mit Claire Deary, Anwältin in Göttingen, und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich digital zugeschaltet bin.
Genau. Meine erste Frage ansonsten ist bei Expertinnen immer, dass sie sich einmal kurz vorstellen. Und ich würde das bei dir direkt verbinden mit der Frage, wie du überhaupt dazu gekommen bist, jetzt Anwältin im Migrationsrecht zu sein.
Ja, sehr gerne. Ich fange mal einfach ganz vorne an. Also bin zweisprachig aufgewachsen, habe dann immer gedacht, ich sollte irgendwas mit der englischen Sprache studieren und habe in Münster dann festgestellt, da in der Nähe bin ich aufgewachsen, dass es einen fachspezifischen Fremdsprachenstudiengang in Jura gab. Und den habe ich dann belegt. Das nennt man dann immer FFA. Und habe ich da die FFA gemacht, zusammen mit einem Jurastudium. Und meine erste Probevorlesung als Schülerin, also Abiturientin, war bei Professor Piroth zur Frage von Guantanamo und Folter. Und das war sozusagen die erste Vorlesung, die ich in meinem Leben gehört habe, noch als Schülerin. Und dann war halt so für mich so, ja, das möchte ich auf jeden Fall machen. Da war das klar, dass ich so Jura mache. Und dann habe ich das ganze rechtswissenschaftliche Studium durchgezogen, habe Jura so klassisch gelernt wie wir alle, habe also mit dem Migrationsrecht eigentlich gar keinen Kontakt gehabt und habe dann relativ spät im Referendariat, das habe ich dann auch, ich war ziemlich langweilig, ich bin in Münster geblieben, also beim OLG Hamm habe ich mein Referendariat gemacht und habe dann irgendwie gedacht, ich müsste. Es gab immer so eine Amnesty-Gruppe, die Flüchtlinge beraten hat. Und ich fand es irgendwie spannend und habe mir dann vorgenommen im Referendariat, weil ich dachte, ich hätte dann mehr Zeit nach dem ersten Examen, bin ich dann dahin gegangen. Und da wurde man halt angeleitet, so ähnlich jetzt wie bei den Refugee Law Kliniken von Juristen und hat dann Flüchtlinge beraten. Und im Nachhinein, muss ich sagen, hatte ich eigentlich gar keine Ahnung. Also ich weiß noch, dass ich, also ich habe, glaube ich, bis ich angefangen habe, als Fachanwältin zu arbeiten, nicht so richtig die Fiktionsbescheinigung verstanden, also nicht verstanden, was eine Fiktionsbescheinigung ist und muss sagen, auch in diesem ganzen, obwohl ich gerade im Ref war, hatte ich juristisch da keine Begleitung und dann habe ich aber gemerkt, das interessiert mich sehr und habe dann versucht, meinen Schwerpunkt im Referendariat aufs Migrationsrecht zu legen und habe zum Beispiel für die Ausländerbehörde gearbeitet oder als Behördenstation quasi. Dann bin ich natürlich zu Amnesty gegangen, weil da sozusagen der Kontakt war nach Berlin und habe da halt relativ schnell gemerkt, dass so Lobbyarbeit, also da ging es dann auch um Guantanamo. Da gab es so eine Kampagne damals, dass man wollte, dass die Deutschland Guantanamo-Häftlinge aufnimmt. Und ich fand es so frustrierend, dass das einfach so ein Klinkenputzen war beim Auswärtigen Amt im Bundestag und dass es nicht sofort ein Ergebnis gab. Und dann habe ich auch bei so einer Sudan-Konferenz mitgeholfen und das war auch alles so, dass ich so gedacht habe, okay, vielleicht ist Lobbyarbeit nicht das, was für mich, weil ich so frustriert war, dass man nicht sofort Ergebnisse sieht, obwohl ich natürlich der Meinung bin, dass diese Arbeit total wichtig ist. Genau, und dann habe ich beim an der Anwaltsstation war ich zuerst in Brüssel und habe, weil ich habe nämlich auch irgendwie so geliebäugelt mit so internationalen Dingen und Europarecht und so und habe dann Kartellrecht gemacht und in einer Großkanzlei und das auch wohl ziemlich erfolgreich, aber total frustrierend, habe halt im Prinzip nur jeden Tag tausende von Seiten von PDFs durchgeklickt, um im Endeffekt irgendwie eine Millionenstrafe für unseren Mandanten zu reduzieren, den ich im Übrigen nie gesehen habe und ich hatte nie Gerichtstermine oder so. Also es war alles so sehr abstrakt. Man saß einfach nur so in so einem Raum vor so einem Computer und ja, und deswegen habe ich da relativ schnell gemerkt, dass man da zwar sehr viel Geld verdienen kann, aber das ist, dass so der Inhalt mich nicht packt. Und dann bin ich zu einem Ausländerrechtler gegangen in Münster, der arbeitet immer noch in diesem Bereich und der hatte halt jeden Tag ungefähr, so weiß ich nicht, 10, 15 Mandanten und unterschiedliche Länder und unterschiedliche Geschichten. Und der war halt auch schon, weiß ich nicht, damals wahrscheinlich schon über 25 Jahre Anwalt und der hatte natürlich Geschichten und das hat mich gepackt. Und dann habe ich parallel, jeder, der jetzt hier im Migrationsrecht arbeitet, weiß das, habe ich die GGUA kennengelernt aus Münster. Und die hatte mit denen also eine Aktion, wo wir versucht haben, Roma-Familien, die in Münster wohnten, zu schützen. Und das war damals total erfolgreich. Und das hat irgendwie, da hat es mich halt gepackt. Dann habe ich halt nach dem zweiten Examen mich dafür entschieden, mich auch in diesem Bereich zu bewerben. Und muss auch sagen, dass viele das nicht nachvollzogen haben. Also viele, die mich gut kannten, haben natürlich gesehen, dass mir Spaß macht, aber haben irgendwie so immer so gesagt, naja, Claire, wann machst du denn mal was Ernsthaftes und nicht immer diese NGO-Sachen, diese ehrenamtlichen Sachen und so. Ich weiß noch, dass mich das verwirrt hat, weil ich so dachte, das ist doch hier total die wichtige Arbeit. Und genau, und dann habe ich mich beworben und die Kanzlei, in der ich tatsächlich heute sitze, hat sich zurückgemeldet und hat mich eingeladen. Genau, es gab mehrere Angebote und dann habe ich mich letztendlich für diese Kanzlei in Göttingen entschieden und der damalige Mensch, dem diese Kanzlei gehörte, der hat halt ziemlich klar und deutlich gesagt, er möchte, dass ich hier für immer bleibe und ich sollte mir bitte direkt überlegen, ob ich mir das vorstellen könnte, in Göttingen zu bleiben. Das hat mich ziemlich überwältigt, so weil ich natürlich am Anfang überhaupt noch gar nicht wusste, ob ich überhaupt das schaffe und möchte und dann direkt mit diesem Druck, dass man sozusagen so die Nachfolge schon geplant ist und so. Genau, und so hat das dann angefangen und jetzt bin ich in dieser Kanzlei seit 13 Jahren tätig und bin, seitdem es den Fachanwalt gibt, auch Fachanwältin im Migrationsrecht und bin gleichzeitig Vorsitzende vom Flüchtlingsrat Niedersachsen und sitze in mehreren Beiräten von Refugee Law Kliniken und bin Lehrbeauftragte an der Uni Kassel und bin des Weiteren auch noch in einigen Gremien, ein auf Landesebene im Prüfungsausschuss für den Fachanwalt und auf Bundesebene in der Migrationskommission quasi von der Bundesrechtsanwaltskammer. Und das ist ganz spannend, wenn man da nämlich tatsächlich auch so Gesetzesentwürfe vorher kriegt und kommentieren soll und so. Genau, aber das hat sich alles entwickelt. Das war ich natürlich nicht am Anfang, aber das ist im Moment so meine Position, dass ich jetzt hier in der Kanzlei quasi mit meiner Sozia zusammen diese Kanzlei führe und sie quasi übernommen habe von meinem ehemaligen Kollegen, der dann in Ruhestand gegangen ist.
Ja, okay. Okay, das, genau, das heißt, am Anfang warst du angestellt. Das ist ja tatsächlich, aber im Migrationsrecht habe ich das Gefühl, gar nicht so leicht, eine Stelle zu finden, wo man angestellt wird. Das ist ja eine, genau, die Großkanzleien, die ganzen
Ja.
Kanzleien, die Zivilrecht machen. Das ist ja viel üblicher, dass es größere Kanzleien sind, die, genau, dann auch einfach Leute anstellen. Und die migrationsrechtlichen Kanzleien sind alle eher, finde ich, so kleiner, das sind so 3 bis 5 Personen, manchmal in so einer Altbauwohnung, also vor allem in Berlin ist das meistens so. Und die dann halt wenig auch, also die ehrlich gesagt wahrscheinlich von den Fällen her Kapazitäten hätten, eine Person anzustellen, aber das passiert ja gar nicht so viel. Hast du dich damals initiativ darauf beworben oder war das wirklich eine Ausschreibung, die irgendwo war?
Das war tatsächlich eine Ausschreibung
Ah,
und
krass.
es haben sich so drei unterschiedliche Leute. Ich hatte Göttingen mit Bielefeld verwechselt und war halt erstmal so, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht in diese Stadt und war so. Und dann hat mein ehemaliger Ausbilder, hat die GGUA und ich weiß gar nicht, eine dritte Person gesagt, hier die Kanzlei Weidmann-Stocker sucht. Und dann war ich so. Na gut, dann habe ich mich halt beworben und dann kam und zu der Zeit waren mehrere Stellen ausgeschrieben. Und es ist tatsächlich heute auch immer noch so. Also ich bin ja in vielen E-Mail-Verteilern und sehe halt ganz oft, natürlich fängt es meistens an mit so, ganz oft ja auch so Schwangerschaftsvertretung oder Elternzeitvertretung oder leider Kollegen werden plötzlich krank oder so, also dass man, da sieht man relativ viel über die Verteiler und es gibt tatsächlich auch einige von meinen Kollegen, die gerne auch anstellen würden, wenn sie jemanden finden würden. Meine Theorie ist so ein bisschen, dass der Standortfaktor halt auch eine Rolle spielt. Also so ähnlich wie mit mir, ich wollte auf keinen Fall nach Bielefeld und so. Also auch Göttingen ist natürlich eine tolle Stadt, ist aber eine kleinere Stadt und viele wollen halt gerne, meine ich, in andere Städte, also sind so an einen Ort gebunden, entweder familiär oder auch einfach aus Interesse, dass sie halt sagen, und viele Kanzleien sind halt auch so ein bisschen auf dem platten Land, also sind dann irgendwo in Süddeutschland, in irgendwelche oder in Baden-Württemberg oder auch so Richtung Osten gibt es halt einfach so Menschen, die suchen, und ich glaube, da ist der Standortfaktor das Problem, dass viele Leute da einfach nicht in diese Städte wollen. Und die Kollegen würden aber anstellen. Und ich glaube, in den Großstädten ist es tatsächlich auch aus meiner Sicht so, dass die meisten Leute halt nicht anstellen, sondern halt jeder sozusagen sein eigener Chef ist. Und mein Gefühl ist auch, dass relativ wenig Angestellte sozusagen, also dass man relativ wenig Hilfen hat im Büro. Also wir hier in der Kanzlei haben sehr viele Angestellte. Also wir haben im Moment 7 Personen angestellt. Und das ist, glaube ich, relativ selten. Also auch wenn ich mich mit anderen Kollegen unterhalte, die haben schon ein, zwei Personen, die ihnen helfen an der Telefon, Rezeption oder auch sonst. Aber also das, glaube ich, wird auch der Trend geht halt dahin, meine ich, dass man sehr viel selber macht. Das ist natürlich auch durch die Digitalisierung möglich. Also du brauchst und Spracherkennungsprogramme und so, du brauchst gar nicht mehr so viel Zuarbeit. Und ich mein ehemaliger Kollege, der hier gearbeitet, der hat mir halt erzählt, der saß ja halt mit Schreibmaschine früher und hat halt Schriftsätze mit Schreibmaschine und Tippex geschrieben. So. Und wenn du dann musstest du einen Durchschlag machen für Abschriften und so. Und also das kann man sich, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Und wir sind jetzt halt auch viel schneller, ne? Also wir, ne? Und deswegen schaffen wir, glaube ich, auch viel mehr. Und deswegen ist es aber auch so ein bisschen so ein Hamsterrad, weil man natürlich dann auch meint, immer mehr machen zu müssen, und sich gar nicht daran erinnert, dass es früher ja auch nur die Post gab und die Post halt auch mehrere Tage gebraucht hat, um einen Brief zuzustellen und nicht irgendwie, wenn morgens die E-Mail kommt, dass man sie bis abends beantwortet haben muss. Also, aber der Anspruch herrscht ja so ein bisschen. Und ich glaube, das denke ich, da ändert sich halt gerade viel. Und genau, ich sitze halt auch in vielen Gremien, wo man auch sehr viel über die KI redet. Also wird unser Anwaltsberuf irgendwann, dann gibt es irgendwann den digitalen Richter bundesweit und so. Und wie gehen wir damit um? Und das finde ich halt auch eine spannende Frage.
Ja, sehr. Und wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus als Anwältin im Migrationsrecht? Wie häufig, also du hast es ja sehr eindrücklich beschrieben, wie das im Kartellrecht aussieht, was man da so Tag ein, Tag ausmacht. Wie häufig hat man so Gerichtstermine? Wie häufig ist man mal irgendwie bei der Ausländerbehörde oder beim BAMF oder genau all das?
Ist jetzt sehr juristische Antwort, es kommt darauf an, aber es ist natürlich total unterschiedlich. Würde ich im Schnitt sagen, mindestens einmal die Woche einen Gerichtstermin. Und wenn es hart auf hart kommt, kann es auch mal sein, dass ich 3 Tage die Woche Gerichtstermine habe. Auch wir vertreten bundesweit, das heißt also auch bundesweit in irgendwelchen Städten. Dann durch meine Lehrtätigkeit und durch die vielen Vorträge und Seminare und Workshops, die ich gebe, habe ich auch mindestens einmal die Woche eine solche, ich nenne es mal Lehrveranstaltung oder eher akademische Tätigkeit. Und dann habe ich immer Sprechstunden. Wir nennen das offene Sprechstunden. Das heißt, es ist halt eine bunte Überraschungstüte, wer dann kommt. Also das heißt, man kann sich auch nicht vorbereiten. Es kommt einfach jeder, der gerne mit mir reden möchte. Für laufende Mandate gibt es einen extra Tag, wo dann einfach alle kommen können. Und es gibt halt einen extra Tag für neue Sachen, also für Personen, die gerne Mandant oder Mandantin werden wollen.
Genau, dann ist die Woche auf
Ja,
jeden Fall
genau,
auch. Also ich
so
habe
und
jetzt, wenn ich mitgezählt habe, komme ich schon fast auf mehr als 5
ja, genau,
Arbeitstage.
und dann ist halt immer so, dann kriegt man ja Gerichtstermine relativ kurzfristig. Zum Beispiel im Moment wollen irgendwie ganz viele Richter noch Ende November Gerichtstermine machen. Und dann kriege ich also jetzt letzte Woche Gerichtstermine und dann muss ich die Mandanten natürlich vorher einladen, damit ich mit denen besprechen kann, dass es einen Gerichtstermin gibt und worauf es ankommt. Und das ist im Flüchtlingsrecht ja unglaublich wichtig, die mündliche Verhandlung. Und dann ist das so ein bisschen absurd, weil das Verfahren halt schon 2 Jahre lag und die Mandanten natürlich jetzt auf einmal verwirrt sind, dass es jetzt so schnell geht. Und dann sind natürlich, ist es natürlich auch total schwierig, dann noch Platz im Kalender zu finden für notwendige Besprechungen. Und deswegen muss man immer sehr viel jonglieren. Ich hatte jetzt heute zum Beispiel einen Anruf, dass ich über meine Funktion des Flüchtlingsrats gebeten worden bin, quasi in die Staatskanzlei zu gehen. Also sozusagen als Gesprächspartner, da geht es dann um politische Dinge, die natürlich gerade total aktuell sind. Und dann ist das auch sehr kurzfristig und dann muss ich natürlich schauen, ob ich Zeit habe. Und dann gerade, wenn man in so Ausschüssen ist, wo der Gesetzgeber jetzt ja in den letzten 3 Wochen 2 neue Gesetzesinitiativen durchs Kabinett gejagt hat, dann kriegen wir manchmal Stellungnahmen. Frist von 24 Stunden. Das heißt, ich kriege dann halt morgens eine E-Mail, dass ich bitte so schnell wie möglich Stellung nehmen soll. Und heute Morgen bin ich zum Beispiel zur Arbeit gekommen und eine Mandantin von mir wurde heute Morgen abgeschoben. Das heißt, ich habe dann auf einmal ein ganz aktuelles Thema, mit dem ich sozusagen nicht planen konnte und muss dann meinen ganzen Vormittag umstellen, um halt eventuell ein Eilverfahren einzuleiten oder halt auch allein schon Gespräche zu führen und herauszufinden, was da gerade passiert. Und das, von da finde ich es halt immer ziemlich aufregend. Das ist natürlich, wenn man irgendwie seinen Tag anders geplant hat, so ein bisschen ärgerlich. Aber ich bin mittlerweile sehr gelassen, weil ich auch merke, also ich manchmal sehe ich schon an meinem Kalender, oh, das ist mega voll und es sind irgendwie super viele Leute schon eingetragen oder angekündigt oder so. Und dann sitze ich hier und ganz oft kommt dann nicht keiner so, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. Und manchmal denke ich so, ach, heute wird voll der entspannte Tag, ich habe überhaupt keine Termine. Und dann Pustekuchen kündigt sich eine Sache nach der anderen an. Also das ist halt, das muss man so ein bisschen mit sich bringen, dass man so ein bisschen die Spontanität da hat. Und so eine gewisse Routine hilft dabei natürlich auch.
Ja, auf jeden Fall. Genau, ich wollte dich auf jeden Fall noch fragen, warum Migrationsrecht als Rechtsgebiet, du hast jetzt schon sehr viel gesagt, was dich dann, also dass es dich dann plötzlich gepackt hat. Und ich finde auch, man merkt auch jetzt gerade, es ist ja vor allem auch der Grund, dass es einfach auch so politisch ist, ne? Dass man das so gut verbinden kann mit politischer Arbeit.
Aber es war nicht ausschlaggebend.
Nee, gar nicht.
Nee. Ist es jetzt? Also jetzt würde ich, also ich weiß noch, dass ich ganz am Anfang, als ich gearbeitet habe, gefragt worden bin von der Uni Göttingen, ob ich auf ein Podium gehen, sprechen könnte zum Thema hier junge Anwälte und so, dass man sollte mit den Studenten den möglichst diesen Beruf attraktiv machen und so. Und ich weiß noch, dass ich saß da mit einem Landesarbeitsrichter am Landesarbeitsgericht und einer Strafrechtlerin. Und die Frage kam dann irgendwann auf, ob es nicht auch politisch sei, was wir machen würden. Und ich weiß noch, dass ich die Frage irgendwie, ich war so, und habe dann im Zuge dessen halt auch angefangen, mehr darüber nachzudenken. Und damals war ich noch nicht so aktiv in der politischen Lobbyarbeit. Und mittlerweile ist es für mich einfach total stringent. Also wenn man das macht, was ich jeden Tag mache, dann erlebt man, dass Dinge nicht gut laufen und man erlebt es nicht nur bei einer Person, sondern man merkt, oh, guck mal, es ist sogar bei 3 Personen, sogar aus unterschiedlichen Teilen der Bundesrepublik, läuft der und der Paragraph nicht rund. Und dann finde ich es halt klasse, dass ich halt es schaffen kann, über den Einfluss, den man nehmen kann, eben ein Gesetz ändern zu lassen oder einen Anreiz zu geben, dass man halt sagt, das läuft hier nicht gut. Zum Beispiel habt ihr vergessen, was weiß ich, dass da die BAföG-Berechtigung nicht reingeschrieben worden ist. Und deswegen kann jetzt ein Großteil dieser Personengruppe kein BAföG bekommen. Und dann letztendlich darüber das Problem, das auch die eigenen Mandanten haben, aber dass man es löst für ganz, ganz viele Personen. Und das finde ich irgendwie sehr pragmatisch und irgendwie sehr, sehr nachvollziehbar, dass man das dann auch versucht, so zu lösen. Und ich merke halt auch, dass es dann auch mehr Spaß macht, wenn man dann halt auch merkt, okay, man kann sogar noch viel mehr bewegen als nur für den eigenen Mandanten. So. Und deswegen ist es sehr politisch. Aber am Anfang hätte ich das nie unterschrieben, hätte immer gesagt, nein, nein und so. Ich setze mich hier für Flüchtlinge ein und für Ausländer und so. Aber natürlich ist dieses Einsetzen für Personen, dessen Rechte halt nicht ordentlich vertreten werden oder auch wo rechtswidrige Dinge passieren, oder auch so eine latente Ablehnung gegenüber Ausländern. Wenn man die spürt, dann merkt man halt immer mehr, okay, doch, es ist hier doch irgendwie politisch, was ich mache. Und spätestens dann 2015, 16, als dann so viele mehr Personen auf einmal gekommen sind, war es unglaublich politisch. Also da war sozusagen es ganz schwierig. Dann kippte ja irgendwann die Stimmung und dann merkte man halt, also habe ich selber gemerkt, wie halt die Anfeindungen größer wurden und der Unwille sozusagen und dann halt auch die Beleidigung und dann auch lernen, wie man selber Strafanzeige stellt bei der Staatsanwaltschaft, weil man bedroht wird oder beleidigt wird und so. Das waren alles so Dinge, die dann, wo man merkt, okay, das hat schon so eine Dimension, die ich jetzt als, also nicht Scheidungsanwalt vielleicht nicht jeden Tag hätte. Und deswegen würde ich heute auf jeden Fall sagen, macht mir das total viel Spaß und es ist das, was mich motiviert. Aber ganz oft denke ich auch, okay, ich hätte auch gerne einfach wieder einen neuen Job, wo ich die Tür zumachen kann, an Tagen, wo es halt besonders viel wird, ne? Da hat man das natürlich immer noch.
Ich muss sagen, für mich war auf jeden Fall auch eine Motivation oder auf jeden Fall ein Faktor, der damit reingespielt hat, dass ich das gerne machen möchte, auch gerade in dem Bereich. Die Bubble, die Migrationsrechtsanwältinnen sind ja schon sehr eng verbandelt und es ist überhaupt nicht ellenbogenmäßig, wie man es vielleicht irgendwie in anderen Anwaltsbereichen kennt, wo es auch darum geht, dass man irgendwie um Mandate kämpft und so, sondern es ist viel, viel mehr, was ich so erlebt habe, Unterstützung da, immer wenn ich mal erzählt habe, dass ich mich selbstständig machen möchte, total viel Support, total viel das Angebot irgendwie, wenn ich Fragen habe, dass ich mich melden kann und also, ne, das fing ehrlich gesagt auch schon an in der Beratungsarbeit bei den Refugee Law Clinics, dass man dann ja auch immer mal wieder Kontakt mit Anwältinnen hat. Und in dem Bereich einfach ja auf super viel tolle Menschen gestoßen ist, die ich dann so auch, ne, die man auch so dann einfach schnell als Vorbilder nimmt. Weiß ich nicht, hattest du das damals auch schon?
Ja, also dadurch, dass ich ja sozusagen diese Besonderheit hatte, dass ich angefangen habe mit jemandem, der das hier schon 25 Jahre lang gemacht hat, war das immer so witzig, dass ich dann, ich habe dann irgendein Problem gehabt, dann hat immer gesagt, ja, dann ruft da doch einfach mal an. Also was weiß ich, bei einer Behörde oder so. Und ich war so, okay. Und hab natürlich stundenlang überlegt, was sage ich, wie sage ich das, wie könnte das werden. Und war dementsprechend nervös und habe da halt angerufen, habe auf einmal gemerkt, das ist ja hier total, die reden ja mit einem und man findet eine Lösung und so. Und auch bei den Richtern, dass dann immer gesagt wird, ja, dann ruft er doch einfach mal an, weil ich irgendwie sage, ich verstehe die Verfügung nicht von dem Gericht, ich verstehe es nicht. Und dann ruft man da an und ist total nervös und denkt, mein Gott, ich bin wahrscheinlich dumm und ich verstehe die Verfügung nicht. Und dann sagt der Richter, ja, das weiß ich jetzt auch nicht, was ich damit sagen wollte. Ja, stimmt. Und so, also man merkt dann so, okay, cool, der weiß selber nicht, was er wollte. Und auch bei den Kollegen, dass ich dann immer ganz oft, hat mein Kollege immer gesagt, ja, dann ruf doch mal bei dem Kollegen in, weiß ich nicht, da in München an und frag die doch mal, wie da die Praxis ist. Und ich habe immer so, hä, ich kann doch nicht bei irgendeinem Menschen, den ich nicht kenne, anrufen und sagen, hallo, wie ist bei euch die Praxis? Und es funktioniert. Und was bei mir halt so war, dass der Kollege, der hatte halt einfach sich schon so einen tollen Namen gemacht, dass das wirklich auch für mich ein Türöffner war. Das muss ich wirklich sagen. Also das ist sozusagen, also ganz oft hab ich am Anfang immer meinen Namen gesagt und es hat so gar keinen interessiert. So. Aber wenn ich dann den Namen der Kanzlei gesagt habe, dann war so, ach so, ja, kommen Sie durch. Oder so. Also man hat sofort gemerkt, okay, das hat hier, irgendwie hat das hier was zu bedeuten. Und jetzt ist immer so witzig, wenn ich selber, also wir bilden hier auch in der Kanzlei aus, also wir haben viele Praktikanten, Praktikantinnen, Referendare und auch angestellte Anwältin und dann mache ich dasselbe jetzt wie mein Kollege. Dann sage ich, okay, dann ruf doch da mal mein Gericht an und ich merke dann immer, wie die schon total nervös werden und so denken, oh Gott, oh Gott. Und dann so denke ich, ja, das ist vielleicht ein bisschen gemein, aber das Erlebnis ist dann so schön, weil auch meine Mitarbeiterin letztens, die hat auch so gesagt, ah, der war voll nett, der Richter. Und ich so, ja, die sind auch nur Menschen, die ja auch irgendwie arbeiten müssen und so. Aber ne, das kann man natürlich, ne, ich kann genauso viele Beispiele nennen, wo es auch anstrengend ist, mit Behörden zu reden und wo ich auch ganz oft nicht so schöne Erlebnisse habe. Aber gleichsam ist die Babel, also unter den Kollegen, auf jeden Fall total fest und total toll. Und ich glaube, dass das auch Haupt, also das macht ja dann auch am meisten Spaß, sich ständig mit Kollegen auszutauschen. Also dieser rege Austausch im Privaten oder halt auch auf Tagungen oder Fortbildungen oder allein schon über den E-Mail-Verteiler, das finde ich total toll. Und auch, dass man auch merkt, und das hat mir halt sehr die Augen geöffnet, festzustellen, die Probleme, diese Struggles, die man jeden Tag hat, sowas wie: Oh mein Gott, ich werde dem Ganzen nicht gerecht. Ich habe immer noch nicht alles geschafft. Also man hat ständig Selbstzweifel. Man hat vielleicht immer noch nicht die Rechtsprechung komplett verstanden oder man hat das Gefühl, man hätte noch besser vortragen müssen oder wenn dann irgendwas passiert, dass man sich Vorwürfe macht. Also das ist die Realität und dass man dann, wenn man es schafft, sich da zu öffnen und den Kollegen das zu erzählen, dass man feststellt, dass die genau dieselben Probleme haben, also die, wenn man sie überhaupt Probleme nennen will, also die gleichen Empfindungen. Und das hat mir immer unglaublich viel geholfen, dass die dann gesagt haben: Ah, das hatte ich letztens auch und dann habe ich das so und so gelöst oder dann habe ich irgendwie. Und das hat man aus meiner Sicht sehr selten im Jura-Bereich, dass man diese, aber weil es halt auch so, also in Anführungsstrichen, krass ist, was wir machen. Also es ist ja auch einfach, wenn man es betrachtet, von den Rechtsgebieten aus meiner Sicht schon, ich bin natürlich jetzt voreingenommen, aus meiner Sicht schon eins der wichtigsten Rechtsgebiete und das, was man da an Steine bewegt, ist halt schon unglaublich. Und das, finde ich, kann man halt sehr gut mit Kollegen dann auch nochmal feiern und besprechen. Und dann freuen sich halt auch alle, wenn jemand eine Entscheidung erstreitet, die sozusagen für alle total toll ist, dann sind alle so: Ja.
Ich habe letztens einer befreundeten Anwältin von diesem E-Mail-Verteiler Migrationsrecht erzählt und die macht Strafrecht und meinte, den ne, gibt es im Strafrecht nicht. Aber jetzt ganz neu für alle, die sich, also alle mit der letzten Generation, die Fälle, da gibt es jetzt auch inzwischen einen Verteiler bei Straf
Ja.
unter den StrafverteidigerInnen. Aber vorher gab es auch nie irgendwas.
Ja.
Ja, das ist schon sehr besonders. Sobald es politisch wird gefühlt, dann muss man sich irgendwie zusammentun.
Ja. Und wir sind auch ja nicht so viele. Also ich hab tatsächlich heute auch noch mal geguckt. Es sind 250 Waffen.
Ich habe es auch letztens nachgeguckt, weil ich musste ja einen Businessplan schreiben für meinen
Ja.
Gründungszuschuss.
Ja.
Und da muss man ja erstmal gucken, ist das überhaupt rentabel, was ich hier plane? Und wird es überhaupt Menschen geben, die das brauchen, was ich hier anbiete? Und das heißt, man guckt, okay, gibt es nicht schon viel zu viele? Und gibt es viel zu viel? Also muss man so eine Konkurrenzanalyse machen. Und genau, dafür habe ich die Zahl damals auch rausgesucht. Und das bringt mich zu der Frage, und ich glaube, ich weiß die Antwort, aber
Okay.
wie wichtig würdest du den Fachanwaltslehrgang im Migrationsrecht einschätzen?
Also natürlich sehr wichtig, aber ich bin ja heranwachsende Anwältin sozusagen gewesen ohne Fachanwaltskurs. Und ich habe es so in Anführungsstrichen auch geschafft. Also es gibt natürlich auch so Kollegen, die schon so lange in dem Bereich tätig waren, als dann der Fachanwalt kam, haben die immer so gesagt: Oh, eigentlich müsste man mir den schenken oder einfach so. Also weil die so gedacht haben: Das ist doch Quatsch, dass ich jetzt nochmal in die Schulbank drücke, so nach dem Motto. Oder die waren so selber die Leute, die die Kurse gegeben haben. Und so. Also egal. Jedenfalls, ich glaube, dass das, was man wissen muss, wenn man sich fürs Migrationsrecht interessiert, das ist ein unglaublich spannendes Feld. Es ist dadurch spannend, weil man zum einen diese politische Dimension hat, also das, was abends bei Maischberger diskutiert wird, ist tatsächlich das, was man täglich auf dem Schreibtisch hat. Aber es ist halt so, dass es das menschliche Schicksal betrifft. Also man kann davon ausgehen, die Kriege, die im Fernsehen zu sehen sind, in den Nachrichten, sind dann Fälle, die man hinterher in den Einzelfällen dann nachliest, und die sind auch sehr belastend. Und es geht halt um viel für die betroffenen Personen. Und der Staat wird immer restriktiver und repressiver in den Rechten. Und deswegen muss man halt wirklich hart kämpfen. Und weil das Recht auch noch so zusätzlich so kompliziert ist, weil es sich halt eben ständig ändert und man immer so Nickeligkeiten beachten muss: Wenn ich das mache, muss ich das machen. Und sehr geprägt ist vom europäischen Recht, dann ist das, muss man einfach alles wissen. Dann ist es etwas, was man sich sowieso nach einem zweiten Staatsexamen selber drauf schaffen muss. Und weil man es halt nicht im Studium gelernt hat. Ich meine, Ziel der Refugee Law Kliniken ist ja unter anderem, dass wir schaffen, dass das, was wir in den Kliniken unterrichten, halt irgendwann in den normalen Lehrplan aufgenommen wird und wir uns sozusagen selber abschaffen als Refugee Law Kliniken. Das wäre halt wunderbar, aber es ist halt faktisch nicht so. Das heißt, das, was man im Fachanwaltslehrgang lernt, ist so, also Gold wert, das kann man gar nicht aufwiegen in der Wichtigkeit, weil man halt komprimiert nochmal die vielen Zusammenhänge lernt. Und ich würde, glaube ich, freiwillig, wenn ich die Zeit hätte und das Geld, nochmal einen Fachanwaltslehrgang machen, weil das einfach so schön war, mit Kollegen da zu sitzen oder Leute, die man dann kennenlernt und später Kollegen werden. Und halt einfach auch nochmal, man hat immer, ich habe ja auch den Fachanwaltslehrgang gemacht, obwohl ich schon 8 Jahre Anwältin war, habe ich den ja gemacht. Und ich saß da trotzdem und habe die ganze Zeit gedacht, ach guck mal, das kann ich in dem einen Fall benutzen, das, ach stimmt, und hatte für mich, da konnte ich da sehr viel von mitnehmen. Und das muss halt für Personen, die sozusagen noch gar nicht in dem Bereich versiert sind, ja noch viel wichtiger sein. Deswegen bin ich sehr dafür und auch möglichst schnell. Also das ist natürlich dann so, dass man ja Fälle sammeln muss und die hat man ja dann faktisch nicht, wenn man anfängt, aber man hat ja dann auch Zeit, die Fälle anzusammeln. Und ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall. Und deswegen würde ich das auch jedem anraten zu machen. Den Fachanwalt kann man halt ja auch vielseitig dann auch hinterher zum Positiven benutzen. Man darf theoretisch mehr Geld verlangen. Man gehört halt zu diesem elitären Kreis von nur 250 Anwälten bundesweit. Genau, aber es ist halt eine hohe Verantwortung, das, was wir machen. Ich habe die vielen Stressfaktoren mir nochmal aufgeschrieben, also Sprachbarriere. Wir haben viele ehrenamtliche Helfer. Wir haben komplizierte Normen. Wir haben einen sehr niedrigen Streitgegenstandswert. Also das heißt, das, was man an Rechnung hinterher schreiben kann, ist nicht besonders hoch für die viele Arbeit, die man da reinsteckt. Und das muss man sich halt klar machen, dass man manchmal eine Rechnung schreibt und trotzdem 2 Jahre für diesen Fall benötigt, bis der zum Abschluss kommt. Und manchmal schreibt man ein, zwei Schriftsätze an die Ausländerbehörde, hat damit Erfolg, die Person kriegt ihren Aufenthaltstitel und man kann dieselbe Rechnung stellen. Also man kann natürlich bei der Sache, die länger dauert, den Gebührenfaktor erhöhen, aber es ist trotzdem aus meiner Sicht schon ein sehr niedriger Streitwert. Das muss man sich einfach klar machen, für das an Wichtigkeit, was es für die Person hat. Und ansonsten, für mich ist es so, ich bin im Moment an dem Punkt, dass ich so denke, ja, ich habe das jetzt schon so lange gemacht, ich werde höchstwahrscheinlich auch nichts anderes mehr machen. Und ich natürlich dann auch, als du gerade gesagt hast, du musst es in deinem Businessplan auch irgendwie aufführen, wie realistisch oder wie viele Mandanten kann man damit gewinnen oder ist das überhaupt ein Beruf mit Zukunft und so. Also zwischendurch denke ich immer so, naja, wenn sie halt Grenzen hochziehen und keine Ausländer mehr kommen, dann könnte man ja denken, wir haben da nichts mehr zu tun. Aber es ist nicht im Moment einfach so, dass alle Gesetzesvorhaben, die halt kommen, nicht dazu führen werden, dass wir weniger zu tun haben, sondern eher im Gegenteil mehr zu tun. Und die Krisenherde auf der Welt nehmen leider täglich zu, als dass sie abnehmen, sodass ich davon ausgehe, dass die nächsten, ich sag mal, 10 Jahre gesichert sind so. Und das ist für mich halt auch immer wieder Frage, hat das irgendwie einen tieferen Sinn, was man hier macht? Und das ist natürlich so, und desto länger ich das mache, ist es unglaublich toll und wertschätzend, weil ich natürlich dann Mandanten habe, die dann total verunsichert hier waren und total viel Hilfestellung benötigt haben und auch bekommen haben und dann oftmals hier bekommen haben. Und ich freue mich dann immer, wenn die irgendwie nach Jahren hier auftauchen und jemand anderes bringen, der aus ihrer Sicht jetzt hilflos ist und irgendwie anwaltliche Hilfe brauchen. Das freut mich dann immer, dass die sozusagen jetzt geschafft haben, sich so zu emanzipieren. Und ja, einfach viele, man erlebt halt viele Lebensschicksale sehr nah mit.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde mal ein bisschen erzählen. Bei mir ist es ja gerade, genau, ich stecke gerade mittendrin im Selbstständigmachen. Bin genau schon lange Beraterin bei der Refugee Law Klinik in Berlin, habe nach dem ersten Examen in der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttstadt Rechtsmittelberatung gemacht. Und auch mein Ref, wie du auch, so ein bisschen ausgelegt in die migrationsrechtliche Richtung, war nicht bei der Ausländerbehörde. Sondern im Willkommenszentrum von Integrationsbeauftragten, also auch eine Beratungsstelle, die auch in der Härtefallkommission sitzt, was auch nochmal ein spannender Einblick war. Und genau, mache ja diesen Podcast auch schon ein bisschen, durch den ich tatsächlich auch eigentlich ein gutes Netzwerk aufbauen
Ja.
konnte, was total toll ist. Und in meiner Anwaltsstation war ich natürlich bei einer Migrationsrechtsanwältin, wo ich auch ein ganz bisschen so die Elternzeitvertretung gemacht habe. Das heißt, eigentlich habe ich fast alle ihre Termine gemacht und das heißt, ich habe super viel Verantwortung übertragen bekommen, weil sie natürlich auch wusste, dass ich viel Vorerfahrung hatte. Und das war halt Gold wert. Das hat mir tatsächlich auch einfach das Gefühl gegeben, ich kann das schaffen mit dem Selbstständigmachen danach. Ich glaube, sonst hätte ich das vielleicht auch nicht sofort gemacht. Dann hätte ich mich auch eher anstellen lassen oder so, sondern dann hatte ich schon, danach hatte ich das Gefühl, dass ich das schon irgendwie hinkriegen könnte. Wahlstation habe ich dann mal pro Asyl gemacht, also dann auch eher so die politische Lobbyrichtung. Habe auch die Erfahrung gemacht, die du gemacht hast, dass ich dann irgendwo, dass es mich das auch eher frustriert hat. Da war gerade, ne, immer noch akut GEAS und so weiter. Und das, also ja, irgendwie hat einen das eher frustriert, dass man das Gefühl hatte, man redet sich den Mund fusselig und es passiert gar nichts. Hab seit August das zweite Staatsexamen und was braucht man alles, um sich selbstständig zu machen? Natürlich erstmal das zweite Staatsexamen. Und dann die Zulassung bei der Rechtsanwaltskammer. Das hat bei mir so 5, 6 Wochen gedauert. Man muss sich um eine Berufshaftpflichtversicherung kümmern. Viel zu spät gekümmert habe ich mich um meine Steuernummer. Man muss ja beim Finanzamt eine Steuernummer beantragen, damit man auch Rechnungen schreiben kann. Ich darf jetzt gerade nämlich offiziell noch gar keine Rechnung schreiben, weil ich immer noch keine Steuernummer bekommen habe.
Ja, verstehe.
Man ist ja dann freiberuflich tätig, also man muss keine Gewerbesteuer zahlen. Auch da natürlich, man muss sich irgendwie Steuerberatung suchen,
Auf
weil.
jeden Fall. Das würde ich auch empfehlen.
Dann, da haben wir auch gerade kurz vorher schon drüber gesprochen, habe ich mich lange mit dem Thema Kanzleisoftware beschäftigt, weil ich dachte, wenn man sich für einen entschieden hat, dann bleibt man vermutlich dabei. Und dann muss man sich um seinen BA-Zugang kümmern und so weiter. Das sind alles genau Themen gewesen. Finanzierungsmäßig, wenn man sich selbstständig macht, kann man einen Gründungszuschuss beantragen bei der Arbeitsagentur. Dafür muss man diesen Businessplan schreiben, für den ich so eine Konkurrenzanalyse machen musste. Aber ja, genau, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, würde ich sagen, weil man ja jetzt irgendwie keinen Späti aufmacht, sondern auch ganz gut begründen kann, wie man abrechnet übers RVG, also übers
Ja,
Rechtsmaßvergütungsgesetz
ja.
und so weiter. Und habe da jetzt auch den Bewilligungsbescheid bekommen. Genau, und dann war natürlich ein großer Punkt, fange ich jetzt erstmal wohnzimmerkanzleimäßig von zu Hause an oder finde ich vor allem schnell genug Räume? Und habe dann nach Bürogemeinschaften gesucht und hatte tatsächlich auch total Glück. Ich habe einfach dann mich auch so ein bisschen auf gut Glück einfach irgendwelche Kanzleien angeschrieben, die auch Migrationsrecht machen und gefragt, ob sie zufällig einen Raum frei haben. Wahrscheinlich nicht, aber tatsächlich hat sich dann was ergeben, worüber ich jetzt sehr, ja, zufrieden bin. Und das kann ich auch nur empfehlen mit einer Bürogemeinschaft, die schon da ist. Das nimmt einen gerade am Anfang sehr, sehr viel, um was man sich noch kümmern muss. Da ist halt ein Faxgerät, da ist ein Kopierer, da ist WLAN. Also das sind alles ja, wären ja Dinge gewesen, um die ich mich hätte kümmern müssen, wenn ich jetzt ganz neue Räume angemietet hätte. Das heißt, das ist super praktisch und natürlich auch dort habe ich KollegInnen, die ich fragen kann, wenn ich mal irgendwie bei was unsicher bin. Und genau, das ist auf jeden Fall super hilfreich. Und genau. Ich erinnere mich noch, dass im Juni gab es über den Dachverband einen Mentoring-Abend, wo du auch schon gesprochen hast. Und da habe ich genau die Frage gestellt, wie das eigentlich mit der Finanzierung läuft, ob man sich das, ob das, also das ist ehrlich gesagt auch die Frage, die mir ganz viel gestellt wurde, als ich erzählt habe. Ganz viele Leute, die sagen, naja, aber dann hast du ja vor allem, kommen ja Leute zu dir, die kein, vor allem kein Geld haben. Wie
Wie machst du das? Wie beutest du die Leute aus? Ja, also das höre ich immer noch. Also es ist ja auch so, dass ich total viele Fortbildungen gebe, auch für Ehrenamtliche oder für Personen, die einfach nicht hauptberuflich in diesem Feld tätig sind. Und die fragen dann auch immer so ganz skeptisch, also wie finanzieren sich denn Frau Diri? Die haben ja auch nichts. Ja, zum einen, also mein Steckenpferd ist ja auch das Asylbewerberleistungsgesetz, das kann ich gleich nochmal erzählen,
ja.
wie ich dazu gekommen bin. Aber jedenfalls weiß ich, dass meine Klienten nicht viel Geld haben. Letztendlich macht man eine Mischkalkulation. Also das kann ich jetzt, wie gesagt, weil ich halt das Privileg hatte, hier in eine fertige Kanzlei reinzukommen, ist das natürlich für mich sehr, sehr viel einfacher, darüber zu reden. Und ich glaube, diese Struggles, jemanden, der halt sozusagen ganz eine ganz schreckliche Fluchtgeschichte hat, dem zu sagen, ich will jetzt aber auch noch Geld haben dafür, dass ich das für dich aufschreibe und vor Gericht vertrete, ist immer so fällt, glaube ich, schwer, vor allen Dingen Personen, die vorher aus dem Ehrenamt kommen, also aus der Refugee Law Klinik oder bei mir dann halt aus irgendwelchen Beratungsstrukturen. Deswegen ist mir das unglaublich schwer gefallen, nach Geld zu fragen. Und ich glaube, das Erste ist natürlich, man kann den Gründungszuschuss nehmen, um halt erstmal sich eine Grundausrüstung anzuschaffen, wie jetzt zum Beispiel ein PC oder auch irgendwie das Equipment und auch sowas wie, keine Ahnung, also ich meine, ich weiß, wir sind mittlerweile alle digital, aber auch sowas wie so ein Aktendeckel oder halt Dinge, die man braucht. Aber das, was einen am meisten Sorge macht, sind ja die laufenden Kosten. Also die Kosten, die man eingeht, indem man halt Kanzleiräume zum Beispiel anmietet oder die Versicherung oder die allein schon die Zulassung und auch das BEA-Post, weil also kostet alles Geld. Und das summiert sich ja tatsächlich dann irgendwie seinen Teil an Strom und an Internet und die Robe, die man sich am Anfang kauft, also all diese Dinge.
Übrigens, eBay-Kleinanzeigen 30 € habe ich meine Robe gekauft. Also.
Ja, oder ob man sich jetzt irgendwie bei Juris oder bei Beckenzugang holt, ne? Also ist das notwendig oder im Asylrecht haben wir ja noch andere Datenbanken. Aber das ist eine Frage. Und dann hat man halt auf einmal so ein Batzen Geld, was man jeden Monat erwirtschaften muss, man selber, damit man sozusagen den Laden in Anführungsstrichen am Laufen hält. Und dann wäre es natürlich auch noch optimal, wenn man noch dazu verdient, damit man selber noch Geld hat für sich selber. So ist ja ein bisschen die Überlegung. Und ich stelle mir das halt so vor, wenn man jetzt an deiner Position ist, ist ja auch das Erste, wie komme ich an Mandate? Oder also also der Vorteil ist natürlich, wenn du schon in der Bürogemeinschaft bist, die vielleicht auch schon Migrationsrecht machen oder so einen Berührungspunkt haben mit Ausländern, dann kann es ja sein, dass die dann sagen, hier, da ist sowas, das kann ich gar nicht, kannst du das übernehmen? Oder die halt sagen, ich habe so viel zu tun, kannst du übernehmen. Das wäre natürlich total toll. Ansonsten, und das ist mir am Anfang total schwer gefallen, das wird man mir nicht glauben, wenn man mich heute kennt, mit diesen vielen Rollen, die ich da habe, aber mir, also sich irgendwo so überall vorzustellen und überall sozusagen dieses Networking, das man halt eben machen muss, damit man an erstmal die tollen Kollegen kommt, aber auch an die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen vor Ort, die Einrichtungsleitung, der Chef der Außenbehörde, die unterschiedlichen Richter, dann halt auf ganz vielen Tagungen und Netzwerken da zu sein und hinterher zu merken, hat mir halt an Mandate oder an einfach, dass jetzt jemand sagt, ah, die Anwältin kenne ich oder ich habe da letzte Woche jemanden getroffen, der hat gesagt, der arbeitet in Göttingen und über so absurde Dinge kriegt man auf einmal Mandate. Also und auch manchmal über so, dann hast du auch so einen absurden Effekt manchmal, dann gewinnst du ein Verfahren für jemanden, was weiß ich, weil die Person MS hat aus Somalia und dann kriegt sie halt ein Abschiebungsverbot. Und dann spricht sich das aber in der ganzen somalischen Community herum, dass die Anwältin positives Recht erstritten hat. Und dann hast du auf einmal so einen Effekt, dass du ganz viele aus einer Herkunftsregion an Mandate bekommst, weil du, und dann sagen die alle, die wollen das Gleiche wie bei dieser Frau. Und dann haben wir so, also du hast auch noch die Schwierigkeit, du musst auch Erwartungen enttäuschen, du musst sozusagen gleichzeitig sagen, es kostet Geld, wenn ich das jetzt für sie mache und so. Und ich glaube, mir hat es halt geholfen, desto länger ich das mache und desto mehr Wertschätzung ich auch gegenüber meiner eigenen Arbeit, also diese Unsicherheit verloren habe, zu sagen, nee, ich habe das gut gemacht, ich habe Zeit investiert, und auch immer zu wissen, dass es halt ja auch dieser Gedanke, ganz viele Mandanten sagen immer, ja, also ich kann sie bezahlen, aber erst, wenn ich den Aufenthalt bekommen habe. Und dass man dann immer sagt, ja, nee. Und mein ehemaliger Kollege, der hat immer so ein Beispiel gemacht mit dem, das Auto, sie wollen ja, dass wir losfahren, dass wir was machen. Und das Auto braucht jetzt Benzin und so. Also so absurde Gespräche führt man mit seinen Mandanten. Und ich mache sehr viel bei Ratenzahlung. Also die Mischkalkulation läuft so, dass ich zwar den ausrechne nach RVG, wie teuer die Vertretung wird, das war, was weiß ich, 500, 600 irgendwas Euros. Und dann sage ich, das ist viel Geld, aber die Ausländerbehörde wird auch ziemlich lange brauchen, um über ihren Aufenthalt zu entscheiden, wahrscheinlich ungefähr 3 bis 6 Monate. Und sie können es jeden Monat in Raten abzahlen. Ich kriege dieses Geld, auch wenn am Ende die Ausländerbehörde den Antrag ablehnen wird. Dann könnten wir dagegen klagen und bei Gericht gibt es die Möglichkeit auf Prozesskostenhilfe, hängt aber leider auch von den Erfolgsaussichten ab, sodass, falls das Gericht nicht derselben Meinung ist wie wir, dann müssen sie das auch zahlen und es kostet leider noch dasselbe. So, ne? Also, dass man
Mhm.
sozusagen sagt, man kann, teilweise gibt es ja die Möglichkeit, Gebühren anrechnen zu lassen, aber es ist einfach dadurch, dass es immer der gleiche Streitgegenstandswert ist, relativ simpel, diese Gespräche. Dann, wenn man sie einmal, also mittlerweile kann ich die sozusagen schon auswendig führen und dann einigt man sich halt auf eine Ratenzahlung in Fällen und manchmal halt auch eben nicht, weil man halt so denkt, nee, das. Da muss ich mir jetzt extra einen ganzen Tag für freischaffen, weil du hast ja vorhin gefragt, was ich so täglich mache. Ich habe manchmal halt auch wirklich einen vollen Tag und wenn dann jemand kommt, wo ein Eilverfahren eingereicht werden muss, wo halt das Gericht auch unmittelbar verlangt, dass man begründet,
Ja.
dann muss man sich dafür halt Zeit nehmen. Und das ist natürlich für jemand, der das schon öfters macht, vielleicht nur noch eine Sache von 3, 4 Stunden. Aber also manchmal brauche ich dafür auch einen Tag. Und gerade wenn man jetzt Anfänger ist, in Anführungsstrichen, und man eben noch nicht schon mal Sudan begründet hat, dann muss man sich das erstmal auch erstmal zurechtlegen, was man überhaupt also sich einlesen, die Rechtsprechung. Naja, auf jeden Fall, das musst du alles in der Kalkulation mit drin haben und sich halt auch, wie gesagt, nicht zu fein sein, zu sagen, ja, ich koste Geld, aber ich mache halt auch gute Arbeit. So. Und das musste ich auch erst lernen. Deswegen, kann ich nur jedem sozusagen die Zuversicht geben, das zu tun. Und dann finanziere ich mich, wie gesagt, auch über diese ganzen Fortbildungen oder Vorträge und ich beantrage auch viel Prozesskostenhilfe, gerade wenn das ziemlich eindeutige Sachen sind, dann der Staat ist solvent, also kann auch relativ gut dann auch zahlen und dann hat man auch so ein ständiges Einkommen dadurch. Und ich versuche auch, das werden halt einige, die jetzt bei mir schon gearbeitet haben oder hier ein Praktikum gemacht haben oder Ausbildung. Worauf ich bestehe, ist, dass man nicht nur den spannenden Fall macht, sondern man muss bei uns auch die Akte ordentlich machen. Das heißt, man muss am Ende eines Tages, muss der Schriftsatz natürlich ans Gericht, aber man muss auch lernen, einen Schriftsatz an den Mandanten zu verfassen, wo man erklärt, was man gemacht hat. Man muss die Rechnung selber schreiben. Und das halt auch lernen, wie das geht, weil ich das zum Beispiel in meinem Teil der Ausbildung nicht gelernt habe. Und ich finde das aber unglaublich wichtig, vor allem wenn man später selbstständig sein will. Und das ist halt nervige Arbeit, also
Ja.
dass man das ordentlich macht. Aber man muss lernen, eine Akte ordentlich zu führen, weil desto mehr Mandate man übernimmt und dass man alles verschriftlicht, was man macht und die Gedanken, die man sich gemacht hat. Weil wenn du das nämlich nicht machst, dann desto mehr Mandanten du hast, wirst du in 3 Wochen die Akte aufmachen und denken, was war denn da? Weil am Anfang ist man noch so zuversichtlich, weil man wahrscheinlich auch noch nicht so viele Leute betreut, dass man das alles noch im Überblick hat. Aber was machst du denn in 3 Jahren, wenn du die Akte nochmal aufschlägst und irgendwie dich dann nochmal reinversetzen willst? Das heißt, man fängt halt an, sich ein System zu erarbeiten, wie man halt eine Akte gut führt. Und da gehört halt auch die Abrechnung dazu.
Ja.
Und das vergisst man halt ganz schnell, wenn man halt am Ende des Tages so froh ist, dass man halt diesen Schriftsatz fertig hat, der so anstrengend war, und dass man dann halt einfach wirklich daran denkt, und jetzt schreibe ich die Rechnung und das ist auch dann okay so. Und
Ja.
dann halt natürlich auch darauf achtet, dass regelmäßig gezahlt wird, weil das ist bei mir leider auch ganz oft so, die Person, die wirklich hier täglich anrufen, täglich vorbeikommen, die unglaublich viel auch an persönlicher Arbeit fordern. Da gucke ich ganz oft hinterher und merke, die haben nicht bezahlt. Und die haben auch schon super lange nicht bezahlt. Und natürlich ist deren Anliegen, bearbeite ich das gleich. Also aber es ist natürlich frustrierend am Ende des Tages, weil ich ja trotzdem die Rechnung zu bezahlen habe. Und ich glaube, da muss man einfach lernen, darauf zu achten.
Ja, okay, ja, sehr viele gute Tipps. Wir haben noch einen letzten Punkt, über den wir sprechen wollen, und das ist die Herausforderung von, ja, dem selbstständigen Anwältinnen-Dasein mit Kind.
Ja, genau. Also wir haben, wie gesagt, sehr oft hier schon junge Anwälte und Anwältinnen begleitet, die aus unterschiedlichen Gründen dagegen entschieden haben, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil wir halt immer anstellen am Anfang hier in der Kanzlei. Und das sind unter anderem, was ich nachvollziehen kann, erstmal die psychische Belastung, dass viele gesagt haben, das ist nichts für mich. Dann aber auch bei vielen Leuten, dass sie dann eher sozusagen in Ministerien gegangen sind oder in Verwaltungsjobs, weil sie sich halt gesagt haben, da habe ich halt eine gewisse Sicherheit und einen geregelten Tagesablauf. Genau, und dann bin ich natürlich, da denke ich mal so, ja gut, ja, wenn man das Wenn man das als Sicherheit braucht, ist das sicherlich ein Punkt. Aber ich glaube, wenn man sich engagiert und ein gutes Maß hat an auch Gefühl, wie viel Belastung man selber aushalten kann, dann ist das ein sehr erfüllender Job, den wir machen. Also ich weiß nicht, wie oft ich hier in der Woche, also ich habe Blumen geschenkt gekriegt, ich habe so ein lustige Kerze diese Woche geschenkt kriegt. Also man kriegt sehr viel, aber auch andere einfach an Lächeln und auch in der Fußgängerzone, wenn man hier durch Göttingen läuft, sieht man einfach sehr viele Mandanten, die einfach nur zeigen, dass sie dankbar sind, dass sie einen grüßen und kennen. Und das finde ich allein schon, hat, weiß nicht, ob man jetzt andere Anwälte so euphorisch sich da so bedankt. Aber man braucht halt eine gute Work-Life-Balance, die ganz schwierig ist einzuhalten, weil es natürlich auch immer ganz oft so viel zu tun gibt und auch so viele Abendveranstaltungen oder noch die Sache online, dass man auch wirklich einfach schaffen muss. Und das habe ich halt, ich habe früher hier jedes Wochenende durchgearbeitet, ich habe nie Urlaub gemacht und so, das war nicht gesund. Und jetzt ist es mittlerweile so, zum einen, ich merke halt, wenn ich Pause mache, bin ich hinterher effektiver. Also das ist das eine. Und weil ich seit letztes Jahr Verantwortung habe für einen jungen Menschen, ist es für mich so, dass ich jetzt einfach sozusagen die Notwendigkeit, also ich kann jetzt einfach nicht mehr länger arbeiten, weil ich jetzt einfach etwas Wichtigeres habe in meinem Leben. Und das war für mich auch faszinierend, das festzustellen, wie wütend ich dann auf einmal werde, wenn Richter sehr unflexibel terminieren oder wenn irgendwie Mandanten sagen, sie können aber nur abends um 5 kommen oder so, wo ich so denke, ja, aber ich bin halt abends um 5 nicht mehr hier. Also das ist so, früher hätte ich das gemacht, früher hätte ich halt für den Mandanten gesagt, na gut, dann bleibe ich halt bis 5 Uhr in der Kanzlei. Und jetzt ist halt so, ich kann halt nicht. Ich habe halt eine Fürsorgepflicht für jemand anders und die Person kann nicht alleine sein. So. Und das finde ich, das hat nochmal so mein Augenmerk, so, das hat sich so gewandelt und ich weiß halt von ganz vielen anderen jungen Frauen, aber auch natürlich von jungen Kollegen, aber vor allen Dingen bei den Frauen, wo das Kind noch so klein ist, dass es vielleicht noch gestillt werden muss oder einfach noch sehr abhängig ist von der Mutterfigur, da habe ich das halt wirklich, dass die teilweise dann so erzählt haben, dann haben halt einfach die Mandanten dann so im Gerichtssaal solidarisch mit der Anwältin den Gerichtssaal verlassen, weil jetzt die Mutter los musste. Und natürlich auch so welche Abhängigkeiten in gerade zu Corona, aber auch jetzt so, wenn halt wieder der ganze Kindergarten krank ist oder halt keine Betreuung da ist und so und man einfach so ein bisschen improvisieren muss in seinem Alltag, finde ich das, ja, oder auch so Schulferien oder so Ferien, dass man einfach dann auch sagt, ja, man ist halt nicht da und das, also ich fand das sehr spannend, weil ich jetzt diese Umstellung erst im letzten Jahr hatte, um zu merken, was sich bei mir ändert, also dass ich sozusagen auch andere Prioritäten setze und die Arbeit erstaunlicherweise aber vollkommen weiter funktioniert und ich auch weiterhin Geld verdiene und es weiterhin läuft und ich halt aber weniger arbeite. Aber wahrscheinlich dann einfach in den Zeiten, wo ich hier bin, effektiver arbeite und gleichsam halt auch merke, dass der Beruf der selbstständigen Anwältin halt für mich aus meiner Sicht immer noch total toll ist, aber dass ich halt merke, okay, wenn ich halt bundesweit vertrete, muss ich mir das jetzt halt dreimal überlegen mit einem Kind zu Hause oder weil es halt einfach die Fahrzeiten so lange sind oder zum Beispiel so eine Tagung. Wir haben ja darüber gesprochen. Ist ja eigentlich immer total toll, die Kollegen zu treffen und dann irgendwo für 2 Tage eine Tagung zu besuchen oder. Und jetzt muss man halt sich überlegen, okay, wie macht man das mit der Kinderbetreuung und kann man das überhaupt? Und das sind alles Überlegungen, die ich früher nicht hatte. Und ich will einfach nur sagen, ich habe dafür jetzt einfach ein größeres Augenmerk und bin halt so ein bisschen erstaunt darüber, wie unflexibel dann der Rechtsstaat an dieser Stelle ist. Ja, und ich glaube, gerade bei selbstständigen Anwälten ist ja einfach auch die Schwierigkeit, wenn wir selbstständig sind und nicht arbeiten, wer verdient dann in der Zeit für uns das Geld? Also, ne,
Das ist
also,
auf jeden Fall,
ne,
ja.
dass, wenn ich krank werde, ne, und dann, genau, das wollte ich auch noch sagen, was auch noch ein guter Tipp ist, ist eine Krankentagegeldversicherung.
Ah ja, stimmt, ja.
Weil das gerade, wenn man halt länger ausfällt, was man ja keinem wünscht, aber wenn man jetzt länger krank wird, dass man dann ab einem bestimmten Tag halt von der Versicherung auch Geld bekommt und theoretisch jemand anders dafür anstellen könnte. Das ist aus meiner Sicht auch nochmal so eine Absicherung, die ein bisschen, die einem ein bisschen ruhiger schlafen lässt, wenn man das
Ja.
hat. Genau. Und was ich auch noch als Tipp hatte, war, das ist jetzt aber auch so super, super Wirtschaftsgedöns, also auch immer versuchen, Rücklagen zu haben. Das ist natürlich am Anfang blöd, aber wir hatten das hier, dass wir unser kompletter Server kaputt gegangen ist und alle Daten weg waren. Das
Gott.
war ganz schwierig und eine ganz schwierige Zeit. Und wir mussten so ein Unternehmen beauftragen, das für die NASA arbeitet, das die Daten dann wiedergefunden hat. Und es war sehr teuer. Und deswegen, jetzt haben wir ein sehr gutes Datensystem und sehr gut abgesichert, aber das würde ich auch jedem raten, also da lieber sich erstmal sehr gut abzusichern, was die Datensicherung angeht, erstens. Und zweitens, halt für solche blöden Situationen halt auch nochmal eine Rücklage haben. Und mein letzter Tipp ist, dass man auch in unserem Bereich, obwohl das ja schon ziemlicher Nerd-Bereich ist, sich trotzdem auch nochmal Nischen suchen sollte. Also ich hatte ja vorhin erzählt von dem Asylbewerberrechnungsgesetz bei mir. Damit finanzieren wir die Kanzlei auch ganz gut. Also dadurch, dass es im Wieder, also es gibt halt im Asylrecht, Asylbewerberleistungsrecht, das Widerspruchsverfahren. Und über das Widerspruchsverfahren lösen sich halt viele Fälle. Es gibt Abhilfen und dann kann ich das gegenüber dem Staat abrechnen. Und es gibt immer PKH bei Gericht, immer, weil Asyl-BLG bedeutet ja, Person hat kein Geld. Und da das Gesetz ja sehr verfassungswidrig ist, gibt es eigentlich immer PKH. Das heißt, die Verfahren finanzieren sich von selbst und sie sind auch sehr oft sehr gleich. Das heißt, ich muss gar nicht für jeden Fall mich da neu einarbeiten. Und das mache ich halt, das ist nämlich, ich habe hier nämlich angefangen in der Kanzlei und habe nur Asyl-BLG gemacht, ein, zwei Jahre. Deswegen, genau. Und ich glaube, so eine Nische, also viele machen dann sowas wie zum Beispiel nochmal so nur Haftrecht oder gibt zum Beispiel
Oder
eine,
auch ein
ja.
bisschen nach Herkunftsländern sich zu
Genau, die gucken
spezialisieren,
sich
macht
die
ja auch
Länder an.
total
Das haben
Sinn.
wir hier auch. Also das mache
Ja.
ich auch so, dass ich nur bestimmte Länder mache, weil das ja auch Sinn macht, weil man kann, also ich finde, dann wird man halt auch viel besser. Oder es gibt auch einige Anwälte, die machen nur Asylrecht oder nur Dublin oder nur Aufenthaltsrecht. Also da kann man sich auch nochmal genau schauen. Oder machen nur Fachkräftezuwanderung oder Spätaussiedler. Also es gibt ja so ganz nerdige Teilbereiche oder spezialisieren sich auf Flüchtlinge mit Behinderung oder spezialisieren sich auf Traumatisierte oder spezialisieren sich, also da gibt es ja ganz viele Nischen, wo man nochmal überlegen kann, wo man auch mit Beratungsstellen zusammenarbeiten kann, um da sozusagen sein Alleinstellungsmerkmal dann auch nochmal zu formen. Und das kann sich auch ändern im Laufe der Jahre. Also ich, ne, es kann ja auch sein, dass man dann so eher zufällig ein Mandat übernimmt und dann auf einmal so merkt, ah, das, oh, das war ja erfolgreich und das war eigentlich gar nicht so schwer. Und dann wiederum spricht sich das rum und auf einmal ist man der Experte auf dem Gebiet, wo man vorher noch
Ja.
nicht ist. Also das kann ich eigentlich auch nur empfehlen.
Cool. Ja, das hat, glaube ich, total gute Einblicke gegeben. Vielen, vielen Dank dir für die Zeit, die du dir heute genommen hast. Und freue mich, das zu veröffentlichen und hoffe, dass es vielen auf jeden Fall auch hilft, bei der Entscheidungsfindung, was man
Ja.
mit seinem zweiten Staatsexamen dann so anfängt.
Ja. Es gibt ja auch auf der Homepage von Asylnet gibt es so einen Unterpunkt. Da haben meine Kollegin und ich auch so ein Video gemacht, wo wir halt versuchen, den Fachanwaltsberuf attraktiv zu machen und auch so andere Kollegen, weil es tatsächlich einfach uns große Sorge bereitet, dass es nicht genug Nachwuchs gibt. Und das ist, weil es wird halt eine große Gruppe von Anwälten jetzt auch in Ruhestand gehen. Das merkt man einfach an den Zahlen.
Ja. Okay. Gut, okay, danke dir.
Gerne.
Das war die 58. Folge von Asyl im Dialog mit Claire Deary darüber, wie man Anwältin im Migrationsrecht wird. Wenn ihr immer up to date bleiben wollt, abonniert gerne den Podcast oder folgt ihm auf Instagram. Übrigens, bei Spotify kann man auch Podcasts bewerten. Das hilft dem Podcast ebenso für seine Reichweite. Bis zum nächsten Mal.